So. Okay. Sashi Puki Chukshing Metok Tram Vira Plingshi Nyende Kenpadi Sangye Shindu Mikte Ulvargi Drokun Namdak Shingla Chuparshok Idam Gududat Namandala Kamiyatayami Sangye Chudang Tsuki Choknamla Changchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chinsok Gipei Sunamki Chola Penchir Sangye Truparshok Sangye Chudang Tsuki Choknamla Changchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chinsok Gipei Sunamki Chola Penchir Sangye Truparshok Sangye Chudang Tsuki Choknamla Changchu Bardu Dakni Kyapsuchi Daki Chinsok Gipei Sunamki Chola Penchir Sangye Truparshok Ich möchte noch mal was zur analytischen Meditation sagen. Und zwar, wenn wir etwas hören und dann diese Aussage nicht zu uns nehmen, in dem Sinne, dass wir zunächst in analytischer Meditation einen Bezug herstellen zu unserem Alltagsleben, unseren Gewohnheiten, unserem normalen Verhalten, dann wird das keine große Auswirkungen haben in unserem Leben. Es geht nicht darum, diese Teachings auswendig zu lernen und wiederholen zu können, weil sich uns die tiefe Bedeutung dessen so nicht erschließen wird. Und dann wird sich auch in unserem Leben nichts verändern. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, kann ich euch versichern, dass die Übungen, also worüber wir in der analytischen Meditation nachdenken sollten, mit absolutem Sinn und Verstand ausgewählt worden sind. Das sind Schlüsselinformationen. Und wenn wir dieses Vertrauen entwickeln können, dass es sich lohnt, das ganz praktisch anzuwenden, nicht als schöne oder interessante Theorie das anschauen, sondern wirklich ganz praktisch anwenden, dann wird sich vieles verändern. Das kann ich versprechen. Das dauert seine Zeit und es ist auch anstrengend und manchmal schmerzhaft, aber es lohnt sich. So, das war mein kleiner Pep-Talk für heute. In der 7. Klasse geht es um Bodhicitta, auf Tibetisch Semkye oder Changsem. Das Wort Chang kennt ihr aus Changchub, so beginnt die Zufluchtname, die ich eben rezitiert habe. Changchub heißt Buddhaschaft. Der Chang-Teil bedeutet bereinigen. Der Buddha hat seinen Geistesstrom von den zwei Hindernissen befreit oder bereinigt. Zum einen dem Hindernis zur Allwissenheit und zum anderen dem Hindernis, das aus negativen Gedanken besteht. Ein Buddha ist das einzige Wesen, das beide Hindernisse überwunden hat. Chang bedeutet zu reinigen und Chub heißt verstehen. Eines der tibetischen Worte für Buddha bedeutet also jemand, der seinen Geist von allen Hindernissen gereinigt hat und dessen Geist alles erfahrbare Wissen gleichzeitig erfasst. Der Buddha weiß alles, er ist allwissend. Ist er auch allmächtig? Nein, er ist nicht allmächtig. Wäre er allmächtig, gäbe es kein Leid mehr. Es gäbe keinen Krebs, keine fürchterlichen Unfälle, kein Leid mehr in unserer Welt. Der Buddha weiß um das Leid und er kümmert sich darum. Doch er kann das Leid nicht von uns nehmen, denn das Leid ist durch unser altes Karma entstanden. Das ist der große Unterschied zum Christentum beispielsweise, denn der christliche Gott ist allmächtig. Im Buddhismus heißt es, der Buddha ist allwissend. Und der Beweis dafür, dass er nicht allmächtig ist, ist das Leid, das in unserer Welt existiert. Aufgrund seiner großen Liebe und des Mitgefühls allen Wesen gegenüber hätte er sonst schon alles Leid getilgt. Sem bedeutet Geist und Kje heißt wachsen oder etwas entwickeln. Ah, okay, jetzt sind die Byglierskis da und dann hole ich sie doch mal rein. Okay, eine kleine Unterbrechung. Kriege ich sie gar nicht mit rein. Nochmal. Jetzt. Hallo Ulla, hallo Eva. Ich mache gleich weiter. Sem bedeutet Geist, Kje heißt wachsen oder etwas entwickeln. Die kurze Definition von Bodhicitta oder Semkhye bzw. Changsem auf Tibetisch ist der Wunsch, vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Dieser Wunsch entsteht aus Entsagung, denn Entsagung ist dem Leiden überdrüssig zu sein, die Schnauze gestrichen voll zu haben vom Leiden in dieser Welt, und zwar vom eigenen Leid. Laut Pabonka Rinpoche ist das Grundgefühl von Entsagung und Bodhicitta genau das gleiche. Der Unterschied ist, dass sich die Entsagung auf das eigene Leid bezieht und Bodhicitta alle Wesen mit einschließt. Und das ist der Grund dafür, dass vor Bodhicitta die Entsagung kommt. Ohne Entsagung kein Bodhicitta. Doch der Geisteszustand ist der gleiche. So ein Geisteszustand, der Leid beenden möchte. Bodhicitta ist Mitgefühl für den sansarischen Zustand aller Wesen. Es ist nicht nur das Mitgefühl, das man hat, wenn jemand krank ist, Krebs hat oder große Schmerzen hat. Bodhicitta bezieht sich auf das generelle Leid aller Wesen im Samsara. Natürlich ist das Mitgefühl mit jemandem, der Schmerzen hat, ein Bestandteil von Bodhicitta, das ist ja klar. Aber Bodhicitta bezieht sich auf alle Wesen mit den 5 Anhäufungen, über die wir schon gesprochen haben. Alle haben die gleichen Probleme, auch wenn sie nicht gerade unter starken Schmerzen leiden. Als ein Beispiel für Bodhicitta erzählt Geshe-la von einem Flug nach Chicago. Plötzlich hieß es, dass die Gefahr besteht, dass sie abstürzen würden. Und man sollte die Schuhe ausziehen und den Schmuck ablegen, falls es zu einem Brand käme. Man sollte sich nach vorne lehnen und mit den Armen den Kopf stützen. In diesem Moment gab es einige wenige, die einen Zusammenbruch erlitten, aber die meisten Menschen an Bord entwickelten ein starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit und waren sehr sweet miteinander. Alle hatten das Bewusstsein dafür, dass sie im gleichen Boot sitzen und vielleicht in 10 Minuten sterben würden. Er sagt, man fühlte eine ganz starke Liebe füreinander. In dieser Situation kommt man gar nicht auf solche Gedanken zu sagen, das Gesicht von diesem Typen gefällt mir nicht oder der hat mich mit dem Ellbogen gestoßen oder der hat gedrängelt. All diese Zickeligkeiten, die sonst immer abgelaufen waren, verschwanden in diesem Moment, wo es ums Sterben ging. Es herrschte eine Atmosphäre menschlicher Wärme. Chetson Karpa sagt, wenn man mit jemandem von einem Cliff stürzt, würde man nicht darüber streiten, dass einem der Atem des anderen oder dessen Gesicht nicht gefällt. Und das ist gemeint, wenn es heißt, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind vom Cliff gestürzt. Das Flugzeug stürzt schon ab. Das ist Samsara. Deshalb sollten wir gut zueinander sein. Es gibt nichts anderes, das wichtiger wäre. Diese echte, warme Fürsorge und tiefe Liebe füreinander ist Semkhye oder Changsem. Beides bedeutet Bodhicitta. Changsem wird meist in Verbindung mit dem Pfad der 3 Prinzipien verwendet. Wenn wir nun diesen Geist entwickeln, den Bodhigeist, also echtes Buddhicitta, sind wir dann ein Buddha? Das ist jetzt eine Frage an euch. Was meint ihr? Ihr könnt per Mikro antworten oder schreiben. Können wir Buddhicitta überhaupt entwickeln, bevor wir ein Buddha sind? Ich bitte um eure Meinung. Das ist eine kurze, knappe, richtige Meinung von Brigitte. Sehr schön. Genau. Und Eva sagt das Gleiche. Und Elena sagt das Gleiche. Okay, wunderbar. Ich danke euch. Es gibt die Übersetzung von Bodhicitta, die Buddhageist bedeutet, und das ist falsch. Und es ist gefährlich, das zu glauben, denn man könnte denken, dass dies der Geist eines Buddha wäre, und das ist nicht der Fall. Bodhicitta ist der Geisteszustand, der sich wünscht, ein Buddha zu werden. Natürlich hat ein Buddha immer diese tiefe Liebe und Fürsorge für alle Wesen, aber nicht jeder, der Bodhicitta erlangt, ist ein Buddha. Zur Buddhaschaft gehören noch andere Qualitäten. Man wird zu einem Bodhisattva, wenn man Bodhicitta erlangt. Im ersten Moment, in dem Changsem in unserem Geist entsteht, ist man ein Bodhisattva. Es gibt eine Unterscheidung zwischen dem ganz tiefen und echten Bodhicitta und sozusagen einer Vorabversion. Es gibt ein Bodhicitta, das vorher entstehen kann. Auf Englisch heißt es Sugarcane Bodhicitta oder Fake Bodhicitta. Und es ist der Wunsch und das Streben danach, echtes Bodhicitta zu erlangen, also der Wunsch nach dem Wunsch. Sugarcane ist Zuckerrohr. Und Zuckerrohr ist außen süß und innen hohl. Ja? Es ist noch nicht wirklich kraftvoll und mächtig. Bei uns nennt man das relatives Bodhicitta. Das Changsem bezieht sich auf das echte Bodhicitta und das ist schwer zu erlangen. Es ist mehr als die Bekräftigung, den Wunsch zu erlangen. Im zweiten Teil der Zufluchtnahme, die ich eingangs gesprochen habe, im Sankhya Chudang heißt es, durch die Kraft meiner guten Taten, des Gebens und dem Rest, möge ich die Buddhaschaft erlangen, zum Wohle aller fühlenden Wesen. Für echtes Bodhicitta braucht es mehr als dieses Wunschgebet. Und das wird unter anderem Bestandteil der nächsten Klasse sein. Grundsätzlich wird man zum Bodhisattva, wenn echtes Bodhicitta entstanden ist. Der echte, tiefe Wunsch, die Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Wesen, kann lange entstehen, bevor man die Leerheit direkt gesehen hat. Oder auch, bevor man ein gutes intellektuelles Verständnis der Leerheit gewonnen hat. Dieser Wunsch ist wie Wasser in einem Gewebe, in einem Schwamm. Er durchdringt das ganze Sein. Auf Tibetisch heißt Bodhisattva Changchub Sempa. Pa heißt Krieger und die Bedeutung von Changchub Sempa ist ein Krieger, der den Wunsch hat, ein Buddha zu werden. Und das impliziert Action, das ist kein passiver Wunsch. Wenn man Bodhicitta erlangt, in diesem Moment ist man sich dessen bewusst. Es ist ein sehr starkes Gefühl, eine fast physische Erfahrung. Geshe Michael beschreibt es wie Licht, das aus dem Herzen strömt zu allen Wesen. Liebe, die man für alle Wesen empfindet. Man weiß es, wenn man das erfahren hat. Generell ist es so im Buddhismus, dass man, bevor man etwas praktiziert, verstehen sollte, warum man es praktiziert und zu welchen Ergebnissen diese Praxis führt oder führen kann. Und deshalb gibt es auch hier wieder eine Liste. Das sind 9 Ergebnisse von echtem Bodhicitta, die in dieser Klasse heute behandelt werden. Damit ihr euch darauf freut, ein Bodhisattva zu sein oder zu werden. Zunächst also die Benefits, die guten Ergebnisse, und dann wird einem der Weg gewiesen, wie man sie erzielen kann. Die Liste entstammt unter anderem der Bodhicayavatara von Meister Shantideva. Die englische Übersetzung von Bodhicayavatara ist eine sehr gute laut Geshe-la. Sie heißt Guide to the Bodhisattva's Way of Life, eine Anleitung zur Lebensführung für Bodhisattvas. Ins Deutsche wird es auch als Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit übersetzt. Okay, der erste Punkt auf unserer Liste. Gewa Namkien Gyu. Gewa heißt gute Handlungen. Namkien ist eine Abkürzung für Allwissenheit. Gi heißt von und Gyu bedeutet Ursache. Das heißt, dass die guten Handlungen eines Bodhisattvas automatisch zur Ursache von Allwissenheit werden. Sobald der Wunsch nach Erleuchtung für alle Wesen entstanden ist, ist das erste positive Ergebnis, dass ab jetzt alle guten Handlungen zur vollkommenen Erleuchtung beitragen. Ohne Bodhicitta haben gute Handlungen eine andere Wirkung. Natürlich eine gute, aber sie sind keine Ursache für den Weisheitskörper eines Buddha, also die Allwissenheit. Gute Handlungen, die man ohne Bodhicitta, ohne die drei grundlegenden Pfade begeht, führen nicht aus Samsara. Im Moment können wir uns alle gutes Essen leisten. Wir haben gute Freunde. Wir können reisen. Wir können Musik hören. Manche von uns können sogar Musik machen, die uns gefällt. Das alles sind Ergebnisse unseres guten Karmas, unserer guten Handlungen in der Vergangenheit. Gewa. Doch ist das Samsara? Ja. Dieses Karma verändert sich. Diese spezifischen guten Resultate werden verschwinden und am Ende steht der Tod. Das ist Samsara. Am Ende werden wir alle alt, können nicht mehr hören, die Augen werden schlecht, die Zähne verrotten und wir werden sterben. Nummer 2. Hla mi chakja wupa. Dieses Hla kennt ihr von Lhasa, das heißt Land der Götter. Hla heißt Götter. Oder hohe Engelwesen. Im Buddhismus akzeptiert man die Existenz von Wesen, die Götter genannt werden. Die Existenz der Hindu-Götter, zum Beispiel Vishnu, Indra oder Ishvara, wird akzeptiert. Der Buddhismus akzeptiert die Existenz von Wesen, die wir Menschen normalerweise nicht sehen können. Und dass diese Wesen auch über unglaubliche Stärke oder Macht verfügen, akzeptieren wir auch. Doch zum einen ist aus unserer Sicht die Macht dieser Wesen eine vergängliche Kraft. Also auch diese Wesen werden sterben und deshalb leiden sie. Aus unserer Perspektive ist es kein lohnenswertes Ziel, eine solche Wiedergeburt zu erlangen. Obwohl diese Wesen, diese Götter, über wesentlich mehr Kräfte und Reichtümer verfügen, als wir es tun. Sie führen ein langes, glückliches Leben und so weiter. Aber diese Existenzen verbringen sie in Samsara und das bedeutet Sterben und Leid. Auch die Tatsache, dass die Umstände eines solchen Lebens nicht dazu führen, dass man sich in Bewegung setzt und versucht, das Rad des Leidens zu stoppen, ist ein Grund, warum wir ein Leben im Reich der Götter nicht anstreben. Das gute Karma wird einfach verbraucht. Die Buddhisten. Wir akzeptieren allerdings nicht die Idee eines Schöpfergottes. Eva hatte beim vorletzten Mal eine Frage in dieser Richtung gestellt. Es sind eher Pleasure Beings. Ja, dazu ist mir keine gute Übersetzung eingefallen, wie man Pleasure Beings ins Deutsche übersetzt. Wesen, die in ihrer Vergangenheit enorm gutes Karma angesammelt haben und deshalb in einer wunderbaren Umgebung leben, wunderbare Umstände kreiert haben. Vor allem durch Meditation. Allerdings Meditation mit den falschen Inhalten. Lami Jaccha Wapa bedeutet also, bezogen auf einen Bodhisattva, diese Person hat es verdient, dass sich selbst die Götter vor ihr verneigen und alle anderen samsarischen Wesen natürlich auch. Bodhisattvas sind die wahren Könige unserer Welt. Nummer 3. Nyenrang Silgi Numpa. Nyen heißt Hörer. Es sind Buddhisten, die dem Hinayana-Pfad folgen. Zum Teil sehr hoch verwirklichte Wesen. Einige haben Nirvana bereits erreicht. Die Leerheit direkt gesehen. Echte Entsagung verwirklicht. Sie können hören, wenn jemand Bodhicitta beschreibt, und sie können das, was sie hören, weitergeben. Deshalb heißen sie Hörer, das ist die klassische Erklärung dieser Benennung. Doch sie selber können Bodhicitta nicht praktizieren. Rang bezieht sich auf die Selbstverwirklicher. Dieser Ausdruck beschreibt einen Praktizierenden, der in diesem Leben keinen direkten Lehrer hat. Die Betonung liegt auf diesem Leben. Und der eine Art von Nirvana erreicht hat. Also ein Praktizierender, der Nirvana erreicht hat, aber ohne einen Lehrer in diesem Leben zu haben. Dieser Praktizierende hatte in früheren Leben tausende, vielleicht sogar Millionen Lehrer, sagt Geshe-la, die ihn gelehrt und gelehrt und gelehrt haben. Und nun in diesem Leben gehen die Saaten auf und er versteht die Teachings. Silgi Numpa schließlich bedeutet jemanden überragen oder in den Schatten stellen. Geshe-las Lehrer kennen Rinpoche Geshe Lobsang Zaltchen, hat als Beispiel für diesen Ausdruck Queen Elizabeth genannt. Ihm zufolge richtet sich, sobald sie einen Raum betritt, alle Aufmerksamkeit auf sie, egal welche anderen wichtigen Personen sonst noch dabei sind. Und obwohl sie in fortgeschrittenem Alter keine klassische Schönheit ist. Jeder von uns kennt solche Persönlichkeiten, die eine bestimmte Ausstrahlung haben und man kann gar nicht festnageln, was es eigentlich ist. Ein anderes Beispiel ist, wie wenn der Mond am Himmel scheint, und die Sonne geht auf. Die Sonne wird immer den Mond überstrahlen. Und als Bodhisattva überstrahlt man selbst diese außergewöhnlichen Wesen, die Nirvana erreicht haben oder die Leerheit erkannt haben oder echte Entsagung verwirklicht haben. Sie haben all ihre negativen Gedanken überwunden. Sie sind perfekt in Meditation. Sie sind Arhats geworden. Das ist die Bedeutung des Wortes Arhat. Und doch stellt man sie als echter Bodhisattva in den Schatten, selbst wenn man die Leerheit noch nicht verstanden hat. Wenn man Bodhicitta erreicht hat, wenn man wirklich allen anderen fühlenden Wesen helfen möchte, dann überstrahlt man selbst Arhats. Nummer 4. Gewa Chung Sitek Chen Gichu. Gewa sind gute Taten. Chungse heißt die kleinsten, die winzigsten. Und das klassische Beispiel für Gewa Chungse ist ein winziges Körnchen einem Vogel zu geben. Tekchen ist Mahayana, Mahayana der Pfad. Chu ist Dharma oder Dinge. Das Ergebnis Nummer 4 ist also, die kleinste gute Handlung, die ein Bodhisattva begeht, wird zum Mahayana Dharma. Und damit zu einer Ursache dafür, die Buddhaschaft zu erreichen. Im Kloster debattiert man darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn man echtes Bodhicitta erlangt hat und wenn man dann zum Beispiel ärgerlich wird gegen jemanden gegenüber auf der Arbeit. Verliert man dadurch sein Bodhicitta? Also, man hat sich eines Tages zur Meditation hingesetzt und hat diese unendlich kostbare Erfahrung gemacht, dieses tiefe, echte Gefühl, dass man allen Wesen helfen möchte, dass man sein ganzes Leben nur damit verbringen möchte, anderen zu helfen, sein Leben widmet, anderen Wesen zu helfen. Und 2 Stunden später wird man super ärgerlich mit jemand anderem. Hat man dadurch sein Bodhicitta verloren, während des Ärgers? Was meint ihr? Nein. Genau. Genau. Die Antwort in den klassischen Texten lautet, dass unser Geist so von Bodhicitta durchdrungen ist, getränkt ist von dieser Liebe, dass selbst in einem Moment von Ärger oder anderen Geistesgiften das Bodhicitta nicht verloren geht. Jetzt kam eben noch ein Nö. Gisela sagt in diesem Zusammenhang, dass diese Tatsache von großer Bedeutung ist für den Moment, in dem man die Leerheit direkt erkennt. Denn in diesem Moment ist man nicht in der Lage, an andere Objekte oder an andere Wesen zu denken, um sich um sie zu kümmern. Unser Geist ist nicht in der Lage, zwei Gedanken gleichzeitig zu halten. Das wird ganz ausführlich in Kurs 6 behandelt. Also deshalb ist es so wichtig, dass unser Geist von Liebe für alle Wesen durchtränkt ist. In einem klassischen Text heißt es, während ein Bodhisattva schläft, während er isst, wenn er ärgerlich ist oder abgelenkt, oder während er auf die Toilette geht, er arbeitet immer zum Wohle aller Wesen. Es ist eine sehr mächtige Haltung, die uns durchdringt, selbst wenn wir nicht daran denken oder sogar, wenn wir ärgerlich sind. Das war die Nummer 5, Gyeltse Gichupa. Alles, was man tut, wird zur Handlung eines Bodhisattvas. Gyeltse ist ein anderes Wort für Bodhisattva. Ki bedeutet von und Chupa heißt Aktivität oder Handlung. Alles, was man tut, wird zur Handlung eines Bodhisattvas. Jede kleinste Handlung wird zu einer Aktivität, die die Erde erbeben lässt. Es heißt, wenn jemand Bodhicitta erlangt, reagiert das ganze Universum. Pluto verändert seine Umlaufbahn. Die ganze Welt freut sich. Alle Welten freuen sich. Unser Planet hüpft vor Freude und es gibt ein Erdbeben. Es gibt nur einen sehr feinen Unterschied zwischen Nummer 4 und Nummer 5, aber Gisela hat sie als zwei Punkte aufgelistet. Nummer 6. Sangye Namki Sesu Gong. Sangye ist Buddha und Nam macht das Wort zum Plural, also Buddhas. Ki heißt von und Sesu, ihr Sohn oder ihre Tochter. Gong schließlich heißt erachten. Wenn ihr also heute Nacht Bodhicitta erlangt, werden alle Buddhas im gesamten Universum sagen, wir haben eine neue Tochter, einen neuen Sohn bekommen. Sie achten euch als ihr eigenes Kind. Sie passen auf euch auf, sie beschützen euch, sie leiten euch, sie behandeln euch wie ihr eigenes Kind. Eine andere Beziehung zu den Buddhas wird möglich, die vorher nicht möglich war. Wir kommen zur Nummer 7. Changchub Sempa Namki Pundukong. Changchub Sempa, eines der Worte für Bodhisattva, und Nam macht das Ganze zum Plural. Ki, von, Kong, erachten. Pundu, als Bruder oder Schwester. Jeder einzige Bodhisattva im ganzen Universum sagt, jetzt habe ich einen neuen Bruder oder eine neue Schwester. Man wird zu einem anderen Menschen, man hat eine neue Familie. Nummer 8. Chekchen Lashuk. Chekchen heißt Mahayana. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben anfangs darüber gesprochen, und bezieht sich auf die Fähigkeiten eines Praktizierenden. Ein Mahayana-Praktizierender hat zum Ziel, die Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Mahayana ist das große Fahrzeug im Gegensatz zum Hinayana. Der Vergleich mit den Fahrzeugen kommt wohl daher, dass die Unterscheidung ist, wie viel Verantwortung man auf sich nehmen kann oder möchte, wie viele Wesen man mitnehmen kann. Und wenn man alle Wesen auf seine Schultern nimmt, braucht man große Fähigkeiten. La heißt in, Schuk eingetreten. Wenn man Bodhicitta erlangt hat, ist man auf dem Mahayana-Pfad. ist man ein Mahayana-Buddhist geworden. Und schließlich die Nummer 9, der letzte Vorteil unserer Aufzählung, heißt Tse Chik Latsangya. Tse heißt Leben, Chik ist eins, La in Sangya. Das ist ein Verb dafür, ein Buddha zu werden. Das gibt es im Deutschen nicht. Wir haben noch kein Verb für die Erleuchtung zu erlangen. Nummer 9 heißt also, dass man in einem Leben zum Buddha werden kann. Und was kann nach buddhistischer Auffassung in einem Leben zur völligen Erleuchtung führen? Das ist einzig die tantrische Praxis. Und mit Tantra ist nicht das gemeint, was im Allgemeinen im Westen an Vermutungen rumschwirrt. Wenn man Bodhicitta hat, das ist die Aussage dieses neunten Ergebnisses, wird Tantra wirken. Mit Bodhicitta wird Tantra wirken, sonst wirkt Tantra nicht. Unsere guten Handlungen gegenüber allen Wesen in diesem Universum sind die Voraussetzung dafür, dass wir in einem Buddha-Paradies leben können. Das scheint eine logische und gerechte Sache zu sein. Karmisch ist es die Voraussetzung dafür, dass man dieses Resultat erzielt. Es erfordert Liebe für jedes einzelne Wesen, das wir treffen, und solange das nicht gegeben ist, werden wir kein Buddha-Paradies erschaffen können. Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass die analytische Meditation zur Entsagung für einige wirklich schwierig war und einigen zu schaffen gemacht hat. Und in der nächsten Woche könnt ihr darüber nachdenken, was es wirklich bedeutet, wenn ihr jeden Menschen, jedes Wesen in eurer Umgebung glücklich machen wollt. Versucht euch das vorzustellen. Das ist eine sehr inspirierende Übung und macht gute Laune. Denkt darüber nach, wie es wäre, wenn man wirklich die Menschen, die um uns sind, glücklich machen will. Ohne dass wir eifersüchtig werden oder ärgerlich werden oder neidisch werden. Ohne dass wir das Gefühl haben, ich will auch. Vor allem, wenn wir daneben nicht so erfolgreich sind. Wenn wir uns wie eine Mutter freuen können, wenn dem eigenen Kind etwas Schönes passiert. Wenn wir uns so für alle um uns herum freuen konnten, wenn sie etwas kriegen, was sie glücklich macht. Laut Meister Shantideva ist es schon eine sehr gute Handlung, wenn wir unserem Nachbarn aufrichtig wünschen, dass er seine Migräne los wird. Das bereits ist ein großer Schritt auf dem Weg, Bodhicitta zu entwickeln. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie es ist, wenn man nach draußen geht, Menschen trifft und die Macht hat, allen Wesen, denen man begegnet, ihren größten Wunsch zu erfüllen. Also seid kreativ, das ist eine Praxis, die sehr viel Spaß machen kann. Gut, und das war der Vortragsteil von unserer Klasse heute. Und jetzt ist Zeit für Fragen. Falls es Fragen gibt. Ha, da wird schon geschrieben. Ja, gerne. Brigitte hat eine Frage zum Book und ich nehme an, sie meint das Six Times Book. Brigitte schreibt, Ulla schreibt auch, ich lese euch dann die Fragen vor. Ah, die Frage ist, wie habt ihr euch an den 2-Stunden-Zyklus gewöhnt? Ich vergesse es total oft. Also zum einen ist das Gewöhnung, das impliziert ja schon, das dauert ein bisschen, bis man sich tatsächlich dran gewöhnt hat. Und es gibt alle möglichen Tricks, die dazu beitragen können, dass man es nicht vergisst. Also eine Sache ist, dass man sein Handy so einstellt. Ja, also du kannst, ja damit, du könntest zum Beispiel dein Handy so einstellen, dass es alle 2 oder 3 Stunden vibriert. Ja, dann kann man den Tag so ein bisschen einteilen, weil es geht ja jetzt, das sind ja 2 bis 3 Stunden. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, dann setze ich mich als erstes hin, trinke meinen Tee und mache mein Buch für den Tag. Und dabei mache ich schon den ersten Eintrag. Dann vielleicht das erste Mal, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, wenn ich im Verlag arbeite. Dann kann man das auch koppeln, zum Beispiel an die Mahlzeiten, Mittagessen. Erst wird das Buch gemacht, dann darf man etwas essen. Also das sind so diese kleinen Tricks, wo man das ganz gut einflechten könnte oder miteinander koppeln könnte. Ja, Essen, Buch, Schreibtisch, Buch, Aufstehen, Buch, Tee, Buch. So. Ist das hilfreich, Brigitte? Okay. Genau. Gut. Vielleicht, Beate, wenn du noch eine Idee hast, dann gerne willkommen, ja?
Also ich kann eigentlich nur das ergänzen, dass ich das immer auf meinem Schreibtisch liegen habe. Und allein dadurch, dass das Buch da liegt, bin ich natürlich häufiger mit den Augen auch mal auf dem Buch und habe das quasi leibhaftig vor Augen, dass da irgendwas ist, was ich dann regelmäßig tun sollte. Und dann hilft mir das auch, dass ich dann weiß, aha, jetzt habe ich lange nicht, jetzt gucke ich mal und schreibe mal was rein.
Wir hatten in der DELAM-Klasse die Aufgabe, dass wir uns überlegen und austauschen sollen, wie wir, was uns geholfen hat, uns wirklich an das Buch zu gewöhnen. Und bei mir war es am Anfang ganz klar so, dass ich ganz viele Book Buddies hatte. Also Beate und ich, wir haben lange Zeit als Book Buddies fungiert, zwischendurch sowieso immer wieder. Aber ich habe auch anderen geholfen, das Buch zu führen. Und wir haben das so gemacht, dass wir uns verabredet haben, einmal die Woche meistens, wo wir telefoniert haben. Und dann hat die eine einen Tag genannt, ja, also hat sich irgendeinen Tag ausgedacht. Und die andere hat dann aus ihrem Buch für diesen Tag vorgelesen. Und so hat man sich geholfen, auf den Punkt zu kommen. Man hat sich ein bisschen am Anfang schon mehr Mühe gegeben, die Einträge griffiger zu formulieren, also dass man wirklich auf den Punkt kommt und so. Also das wäre vielleicht auch noch ein Tipp. Dazu braucht es aber schon ein gutes Vertrauensverhältnis, ne, dass man sich so ein Book Buddy holt. Okay, das zum Thema Buch. Okay. Dann hatte Ulla eine Frage. Ach so, warte mal, noch zu diesem Thema, Brigitte, dann warte ich, bis du zu Ende geschrieben hast. Und wie oft wechselt ihr die Ziele? Also, angefangen habe ich damit, dass ich mir aus dem Buch Die Weisheit des Diamanten meine 3 Themen rausgesucht habe, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt wird Zeit, dass die sich verändern. Und das habe ich dann bestimmt 10 Monate gemacht. Und so. Mittlerweile ist es etwas anders. Ich denke, wenn man gute Ergebnisse hat, dann ist wirklich schon an der Zeit, dass man die Ziele wechselt. Oder wenn plötzlich was anderes auftaucht, im Vordergrund steht. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie man das Buch führt. Eine Methode ist, dass man zum Beispiel diese 10 heilsamen Handlungen betrachtet und guckt, wie man da reagiert, so im Laufe des Tages. Und das andere ist, dass man es gezielt nutzt, um ein Thema zu bearbeiten. Und da weiß ich jetzt nicht, wie du das machen möchtest oder wie du das machst. Davon ist es abhängig, wie oft du die Ziele wechselst. Und jetzt hat Brigitte nochmal geschrieben, Also erst wechseln, wenn man das Gefühl hat, es hat sich verändert oder man eine schlechte Gewohnheit ablebt bzw. eine gute entwickelt, nicht eine bestimmte Zeitdauer. Im Prinzip ja, wobei, wenn man jetzt jede Woche sich was Neues ausdenkt, dann, dann kommt man nicht so tief in eine Sache und kann sich nicht so tief beobachten und so genau beobachten. Also so ein paar Wochen sollte man durchaus bei einem Thema bleiben.
Das kann ich unterstützen. Also ich denke auch so, mindestens, also am Anfang, wenn man wirklich zwei, drei große Knackpunkte hat, wo man sagt, das ist wirklich ein Problem, das ich beheben möchte oder ich möchte die und die gute Eigenschaft entwickeln, dann kann man das ruhig monatelang machen. Also es gibt genug, was sich da immer wieder zeigen wird. Also ich glaube, die Zeit ist nicht das erheblich oder das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist einfach dranbleiben und zu versuchen, so die Facetten auszuloten von dem Thema und die Freude zu behalten und zu wissen, dass mit all dem, was man da gerade macht, man wirklich seinen eigenen Geist so umstrukturiert, dass es zum Heilsamen wird. Und das würde ich sagen, das ist so das, was tragen sollte.
Mhm. Danke, sagt Brigitte. Gut, dann lese ich jetzt Ullas Frage vor. Gibt es den Fall, dass man in einem vorherigen Leben Bodhicitta erlangt hat und in diesem sich nicht an das direkte Erreichen, diese physische Erfahrung erinnern kann, aber das noch in der Natur des Geistes hat? Oder weiß man das immer? Also diesen Fall gibt es ganz sicher. Und wenn jemand den Mahayana-Pfad erlangt oder sich oder auf dem Mahayana-Pfad ist, dann kann man davon ausgehen, dass man dieses Bodhicitta auch bestimmt schon in anderen Leben erreicht hat. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht trotzdem bemühen sollte, dieses Gefühl auch wieder ganz ausgeprägt bewusst zu machen in diesem Leben. Und da muss man sich anstrengen, da muss man auch was für tun. War das hilfreich, Ulla? War das eine ordentliche Antwort? Ja, okay. Sehr ordentlich, danke Beate. Ulla ist glücklich, das ist schön. Sehr, sehr schön. Gut, mag jemand noch was erzählen oder fragen? Ach ja, genau, es gibt noch Natascha.
Ja, ja, ich möchte was sagen. Ich habe etwas gefunden letzte Woche zur letzten Klasse. Mhm. Ja, das war eine Frage wegen christlicher Glaube und Buddhismus.
Ja,
das
von Eva, ne?
Glaube, genau. Ja, ja. Wir gehen. das. Ja, also ich wollte jetzt einfach etwas vorlesen, ja, weil ich kann das jetzt nicht ein bisschen anders sagen.
Ja, bitte. Ja.
Ich habe vor kurzem angefangen, ein Buch zu lesen von Swami Vishnu Divananda, das große illustrierte Yoga-Buch, ja. Und das war so eine solche Wörter. Ich lese jetzt vor. Ich finde es interessant. Mhm. Die meisten der Gläubigen verstehen aber die Bedeutung einer so tiefen Weisheit nicht und verdammen die Theorie der Wiedergeburt und der Entwicklung des Bewusstseins. Und doch wird in der Bibel ganz eindeutig festgestellt. Und jetzt eine Zitate aus der Bibel. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich zu dir sagte, ihr müsst von neuem hergeboren werden. Also das ist die Ende von der Zitate. Das, was Evangelium von Johann, dritte Teil und die Sätze von 3 bis 7. Ich habe ehrlich gesagt sogar in der Bibel reingeschaut und habe diese Wörter wirklich gefunden. Ja, das steht also wirklich so. Und ich habe noch was viel Interessantes gefunden, habe sogar gar nicht gedacht, dass eigentlich wahrscheinlich es geht darum, wie es erklärt wurde, ja.
Ja, sehr, sehr das spannend, ja.
Weil, ja, also ich denke, das kann man auch manchmal reinschauen und diese Parallele finden. Ja, und Sie haben auch erzählt, dass Gershom Michael Roach jetzt schreibt ein Buch, ja, habe ich so gehört, wo diese Parallele auch...
Hat schon ein Buch geschrieben, das ist schon... Ach so. Ja, ja, das heißt, der östliche Pfad zum Paradies. Das wäre meine Übersetzung. Also das gibt es auf Englisch zumindest. The Eastern Path to Heaven heißt das. Ja.
Ja, ja und wahrscheinlich, dass ja auch diese Zitate hilft ein bisschen anders schauen auf christliche Glaube, ja. Und,
ja. Ja, 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 ja.
Also mehr Ähnliches finden, nicht unterschiedliche, ja. Genau. So würde ich noch sagen.
Natascha, vielen Dank. Hast du die diese kleinen Nachrichten von Ulla bekommen? Hast du die aufbekommen oder hat sie die nur an mich geschickt?
Welche Nachricht?
Also Ulla schreibt, kannst du bitte nochmal das Zitat aufschreiben? Und Beate schreibt, und bitte die Quelle im Buch von Yogananda angeben. Und dann sagt Ulla, danke für diese wunderbare Information und schickt dir Blümchen.
Danke, danke. Ja, ich schreibe dann, ich schreibe einfach, woher kommt die Zitate, ja, ich schreibe.
Vielleicht kannst du das Zitat tatsächlich auch nochmal aufschreiben und wo du es gefunden hast und an uns alle mailen. Das wäre super klasse.
Okay, gut, gut mache ich. Ja, für alle.
Ja, genau. So. Vielen Dank, Natascha.
Ja, bitte.
Dann sagt Ulla, dass die Stunde, die Aufnahme der letzten Woche noch nicht rausgegangen ist. Beate, sagst du dazu noch was? Hast du, ich weiß nicht, das vielleicht an Brigitte geschickt? Würdest du das tun, oder?
Achso, nee, ich hab, war da, ich hab's zwar, warte mal, ich glaube, ich habe es aufgenommen, aber ich habe da einfach dem Automatismus vertraut. Dass, Entschuldigung, dass du das an Brigitte schickst und hat mich ins Gemütlich zur Seite gelegt. Aber
ich verstehe. Gut, dann werde ich, Brigitte, wenn du nichts dagegen hast, werde ich dir dann hochladen, diese beiden Klassen von letzter Woche und dieser Woche und würde dich bitten, wenn du das vielleicht wieder allen zur Verfügung stellst. Okay, super. Dankeschön. Danke, danke. Dann, Ulla hat sich, du hast ja wirklich ganz fleißig immer übersetzt, die Hausaufgaben und auch die Class Notes. Hat sich denn da jemand gemeldet, der dich da so ein bisschen unterstützt? Momentan noch nicht. Sonst könnten wir das vielleicht auch so machen, dass wir am Ende der nächsten Stunde die Hausaufgaben einmal durchsprechen und okay, ich mache das auch gerne, schreibst du. Ich hatte es so verstanden, dass du ein bisschen müde bist davon, dass es dir zu viel wird und das ist auch etwas wirklich Wichtiges, dass wir uns nicht überladen, sondern dass das, was wir tun, möglichst auch noch Spaß macht. Beate, zeigt dir hier einen ganz starken Arm und schreibt für Ulla. Also, Ich denke, du musst ganz aufrichtig sein und sagen, ob du das tatsächlich weitermachen möchtest. Und wenn nicht, würden wir einfach die Hausaufgaben am Ende der Stunde einmal besprechen. Wir können die Fragen sagen, jeder kann sie sich dann aufschreiben. Und okay, gut. Aber dann sage ich dazu jetzt nichts mehr, bis ich wieder von dir höre. Alles gut. Dann hatten Beate und ich noch eine Frage an euch. Und zwar kommt am Montagmorgen unser wunderbarer Lehrer Venerable Phil. Der wird für 10-11 Tage hier sein. Und wir werden ganz intensiv mit ihm lernen und studieren. Und die Frage wäre, und dann kommt er nach München, genau, am 11. Die Frage wäre, ob wir eventuell diese zwei Mittwoche aussetzen könnten. Das wäre unsere Bitte an euch. Und wir wollten gerne hören, was ihr dazu sagt, ob das für euch in Ordnung wäre. Wenn ihr jetzt sagt, nein, auf gar keinen Fall und ja, wir wollen das jetzt so schnell wie möglich durchziehen, dann werden wir ganz fleißig natürlich die nächsten zwei Mittwoche auch den Unterricht halten. Aber ansonsten wäre es für uns angenehmer, wenn wir Pause machen könnten. Super, also Ulla sagt kein Problem, Brigitte sagt klar, danke.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Das ist wirklich eine große Erleichterung. Nicht, dass es nicht super Spaß macht mit dem Unterricht, den wir geben, aber es ist ehrlich gesagt auch recht viel Vorbereitung. Und ich glaube, so wie ich Venerable Phil kennengelernt habe, werden wir wieder richtig, richtig, richtig viel, viel, viel Input kriegen.
Genau. Genau. Okay, also Lena hat jetzt auch geschrieben, kein Problem. Sehr schön. Dann gehe ich mal davon aus, Natascha, da du jetzt nichts gesagt hast, dass es auch für dich in Ordnung ist. Und dann würden wir uns in, ich sage euch jetzt auch das ordentliche Datum. Also das wären dann wahrscheinlich 3 Wochen. Und das wäre der
16.
Der 16., genau. 16. Und dann geht's weiter mit Klasse 8, die Beate hält. Okay.
Genau, und die Meditation, die Silvia vorgeschlagen hatte, zum Thema, wie wäre es, wenn ich wirklich in der Lage wäre, immer und immer und immer über das Wohl der anderen Menschen nachzudenken, die führt dann nämlich auch zum Thema der Klasse 8. Also insofern macht ihr schon sozusagen die Supertrupper-Vorbereitung auf das Seminar. Oder auf den Unterricht dann am 6.
Jetzt hat Brigitte geschrieben. Elena freut sich über die Meditation. Das glaube ich. Sehr schön. Und Brigitte fragt, machen wir vor dem ACI 2 eine Pause? Das wird ganz sicher eine Pause sein und die Pause wird auch ein bisschen länger sein. Keine Pause. Aber wir brauchen eine Pause. Die wird auch ein bisschen länger dauern, diese Pause. Wir werden auf jeden Fall erst, naja, so eine Woche. Wir müssen auf jeden Fall erst die Veranstaltung im Mai, wir eine ganze Woche, wir müssen erstmal die Veranstaltung im Mai mit Gisela gut abwickeln und organisieren. Was sagt Eva? Für eine Doppelanfängerin wie sie ist eine Pause ganz schön. Ja, das ist doch gut. Genau. Und wir brauchen auch die Reading zum ACI Kurs 2, da ist ja Ulla ganz fleißig dabei und das wird auch noch ein bisschen dauern.
Ich meine, man könnte ja doch die Beate. Pause überbrücken, wenn ich das so sagen darf, indem ja, ihr als sozusagen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagt, okay, also ich bereite jeweils eine Woche lang eine Wiederholung von Klasse 1 oder 2 oder 3 oder 4 vor, weil wirklich die Erfahrung ist, dass beim Wiederholen und Unterrichten, sozusagen, wenn man eine Kurzzusammenfassung dessen gibt, was in den jeweiligen Klassen passiert ist, dass man da nochmal richtig einen Quantensprung macht im Verständnis des ganzen Textes. Nur als Anregung. Das wäre aber etwas, was ihr ja untereinander regeln könntet. Also natürlich gerne helfen wir dabei, aber so richtig, wie gesagt, als Teaching müssen wir gucken.
Also Ulla fragt jetzt hier, komm mal auf den Punkt und sag mal, wann das sein sollte. Wir haben noch nicht darüber geredet, Beate und ich. Das müssen wir noch mal ein bisschen planen. Aber wie gesagt, echt erst nach der Mai-Veranstaltung. Ich muss jetzt auch, also wir müssen ja auch noch schauen, dass wir die zwei Bücher auf Deutsch rausbringen, Beate und ich, bevor Gischela kommt. Das ist auch noch mal relativ viel Arbeit und Zeit. Wisst ihr, was ich schon mal überlegt habe, so zwischendurch, wir könnten vielleicht mal so ein Teaching, so ein lockeres Teaching machen zu den 10 heilsamen beziehungsweise den 10 unheilsamen Handlungen, weil das hat so viele Facetten und wenn ihr dazu Lust habt, das kann man gerne mal zwischendurch machen. Da könnt ihr euch einfach melden dazu. Okay. Genau. Daily Practices in der Zeit dazwischen hören. Welche würdet ihr empfehlen? Okay, weißt du was? Da werde ich auch nochmal mit, wir können dann auch mit unserem Lehrer reden, der Alte und ich. Und vielleicht hat er ja eine Empfehlung, was man nach dem ersten ACI-Kurs gut machen könnte an Daily Practices. Und klar, die Four Powers sind eine gute Idee, Ulla. Ja, genau. Okay. Gut. Beate sagt Entsagung. Ja. Brigitte schreibt Lord of Death. Ja, die finde ich auch großartig. Auch wunderbar. Okay, ihr Lieben, jetzt höre ich mal auf, diese Chats laut vorzulesen und werde gleich noch ein Gespräch mit Beth führen vom DCI. Da werden wir auch schon über den Mai sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns sowieso alle im Mai, aber ich meine, ich